Ja, Jesus, du bist wunderbar. Und Herr, wir wollen heute anschauen, was du für uns getan hast. Dass du uns wirklich hineinversetzt hast in dein Reich. Dass wir den Stand haben, Kinder Gottes zu heißen. Dass wir Mitbürger deines Reiches sind. Ich bitte dich um Gnade für heute Morgen, lieber Herr. Dass wir das hören können, was du sagen willst. Gib mir Gnade zu sprechen, was du gesprochen haben willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, lass heute Morgen einfach Festungen fallen. Führ uns in die Freiheit, die von dir kommt, Herr. Ich bitte dich, dass du mich salbst dazu, Jesus. Amen. Ich möchte gerne heute den zweiten Teil lehren. Ich hatte ja vor ein paar Wochen über das Gesetz gesprochen. Und heute, da freue ich mich schon ganz sehr drauf, über die Gnade. Und das Vorbereiten hat mich sehr aufgebaut. Mich damit zu beschäftigen, die Schriftstellen zu lesen, das hat mich sehr, sehr ermutigt und an manchen Stellen auch überführt. Ich will uns noch mal ganz kurz die Eckpunkte ins Gedächtnis rufen, die wir besprochen hatten über das Gesetz. Also wir sprechen ja nicht von unserem bürgerlichen Gesetzbuch oder die Verkehrsregeln, sondern der Begriff Gesetz. Damit meine ich das religiöse Gesetz oder das Gesetz des Mose, was Gott seinem Volk gegeben hat. Und ich erhebe absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich kann auch nicht da umfassendes Wissen vermitteln, was da der Urtext genau meint und was da jemand jüdischer Abstammung noch alles mehr versteht als wir. Das ist auch nicht darauf, worauf es mir ankommt. Wir hatten behandelt, dass das Gesetz durch Mose gegeben wurde und die Bibel sagt, es ist in sich vollständig und vollkommen und richtig. Und dass es letzten Endes zwei Wege gibt zur Gerechtigkeit. Die Bibel zeigt uns zwei Wege auf, wie wir gerechtfertigt werden können oder zwei Wege zur Gerechtigkeit. Der eine Weg über das Halten des Gesetzes. Da hat uns die Bibel gezeigt, dass man dann das ganze Gesetz halten muss und das immer und zu jeder Zeit. Und würden wir an irgendeiner Stelle ein Gesetz übertreten, dann sagt das Wort, sind wir des ganzen Gesetzes schuldig. Es geht also bei Gesetz um alles oder nichts. Und wir haben angeschaut, dass Jesus für uns das Gesetz erfüllt hat in vollkommener Weise. Ein sehr wichtiger Punkt, kann das jetzt nicht alles wiederholen, dass das Gesetz nicht dafür gegeben wurde, um gerecht zu machen, sondern dass es Gott als Werkzeug dient zur Diagnose. Dass durch das Gesetz Sünde Sünde ist oder Sünde offenbar wird als das, was sie ist. Durch das Gesetz kommt der wahre Charakter von Sünde ans Licht. Und durch das Gesetz erkennen wir, dass wir Erlösung brauchen. Das Gesetz zeigt uns also Wesen und Wirkungsweise von Sünde. Seine ganz wichtige Funktion. Dieser Punkt ist es nicht gegeben worden, um gerecht zu machen. Gott wusste, dass kein Mensch das volle Gesetz jemals halten kann. Gott hat es nicht zu dem Ziel gegeben, gerecht zu machen, sondern um eine Diagnose stellen zu können. Um das Wesen von Sünde offenbar machen zu können und um das fleischliche Wesen des Menschen offenbar zu machen. Wir alle sind ja geboren nach Adam, der gesündigt hat, und wir alle werden oder wurden geboren mit einer fleischlichen oder alten Natur oder einem fleischlichen Leib oder der alte Mensch. Das sind alles Begriffe für ein und dasselbe aus dem Wort. Und wenn wir von dem alten Mensch reden oder das Fleisch, dann meint das nicht unseren physischen Körper, sondern wir reden von dieser gefallenen Natur in uns. Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gesetz ist, dass es uns letztendlich zu Christus führt. Ich würde es fast formulieren, zu Christus drängt. Wenn wir einmal erkannt haben, dass wir chancenlos sind, das Gesetz zu halten. Wir hatten angeschaut, wie das Gesetz auf die Menschen wirkt, die versuchen, es zu halten oder die es halten wollen, dass es nicht bloß Sünde aufdeckt, sondern dass es unsere alte rebellische Natur sogar dazu anreizt, noch mehr zu sündigen. Das gibt da einen Schriftvers dazu, 1. Korinther 15, dass das Gesetz die Sünde in dieser Form sogar stärkt und zu Übertretung und Zorn führt. Das Gesetz bringt uns dann unter Verdammnis und letzten Endes hält es uns unter der Herrschaft Satans. Und die Bibel sagt, es bringt uns unter einen Fluch. Das wird sehr ausführlich im Galaterbrief behandelt. Und es knechtet. Und das Gesetz bewirkt, dass Menschen einander verfolgen. Ja, das soll die kurze Wiederholung sein. Wer die Lehre nicht gehört hat, empfehle ich das natürlich, das nachzuhören, um auch heute das über Gnade besser verstehen zu können. Wenn wir uns ein Stück damit befassen und auch Ruhe drüber nachdenken, dass wir keine Chance haben, dass wir es nicht schaffen würden, das Gesetz zu halten. Und dass es letzten Endes offenbart, was mit unserer alten Natur los ist und was Sünde eigentlich ist und welche Folgen Sünde hat. Dann glaube ich, gibt es ein starkes Verlangen in uns nach einer Lösung. Ja, ich denke, da gibt es zwei Fragen, die sich irgendwie stellen. Wenn also Gott nicht von uns verlangt, das Gesetz zu halten, weil es, wenn wir das versuchen würden, eben diese Folgen hat, dass wir noch mehr sündigen, dass Rebellion in uns aufsteigt, dass es Feindschaft setzt zwischen uns und Gott, dass es unsere Verlorenheit besiegelt. Also wenn wir das Gesetz nicht zu halten brauchen als Kinder Gottes, was verlangt Gott dann von uns? Ich denke, das ist eine sinnvolle Frage. Und wie versetzt Gott uns denn in die Lage, dann das zu tun, was er von uns verlangt? Und darum soll es heute gehen. Also, das denke ich, ist soweit klar. Wir brauchen uns nicht mehr beschneiden lassen, wir brauchen nicht mehr bestimmte Festtage halten oder Neumonde oder Sabbate oder was weiß ich. Wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen in Form von Nahrungsmitteln, Tieren und so weiter. Aber was verlangt denn Gott von uns? Und eine sehr zentrale Schriftstelle ist Römer 8, Vers 3. Das lese ich uns mal aus der Elberfelder und dann nochmal aus der NGÜ. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also wir müssen heute irgendwie gedanklich viel Energie investieren, weil das sind einfach Paulus-Sätze. Ich lese das nochmal aus der NGÜ. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Also das bestätigt nochmal meine Aussage. Das Gesetz in sich ist vollkommen und richtig und gut. Aber es funktioniert nicht mit uns, weil es an unserer Natur scheiterte. So steht es hier. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil der Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Also Gott hat an Jesus, der ein Mensch war wie wir, das Urteil vollstreckt, was wir verdient hätten. Er hat an oder in Jesus die menschliche Natur gerichtet. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also nochmal, das Gesetz in sich ist heilig, gerecht und gut, steht in Römer 7, 12. Es hat nicht funktioniert oder das Problem ist die menschliche Natur oder unser Fleisch, weil unsere Natur auf das Gesetz rebellisch reagiert. Und wenn wir versuchen, das Gesetz zu halten, wird es noch schlimmer als zuvor, wo wir uns nicht um das Gesetz gekümmert haben. Und dann haben wir gelesen, dass Gott am Kreuz unsere Natur richtete und verurteilte unsere Sünde im Fleisch Jesu Christi. Und damit hat Gott der Erlösung, die er hat, den Weg gebahnt. Und die Bibel sagt, wir leben nun nicht mehr gemäß unserer fleischlichen Natur, sondern gemäß dem Geist. Hier gab es für mich über viele Jahre noch irgendwie so eine Unstimmigkeit, die jetzt beim Vorbereiten auf die Lehre hin irgendwie sich für mich geklärt hat, weil, also zumindest bei mir stelle ich fest, dass meine alte Natur irgendwie immer noch irgendwo da ist. Obwohl wir sind jetzt richtig getauft und alles drum und dran. Aber irgendwie ganz weg ist die nicht, oder? Also bei euch schon, aber bei mir nicht. Und da gibt's eine Schriftstelle, da kommen wir dann noch hin, da steht, und das ist exzellent ausgedrückt, und das war mir eine echte Hilfe, die alte Natur ist außer Betrieb gesetzt. Die ist nicht verschwunden, aber sie ist außer Betrieb gesetzt oder außer Wirksamkeit. Zu der Stelle kommen wir noch. Also, dass die Bibelstelle hier sagt, wir leben jetzt nicht mehr gemäß der fleischlichen Natur, wir lassen uns von ihr nicht beherrschen, sondern vom Heiligen Geist. Und in der Tiefe ist das fast umfassend, was es dazu zu sagen gibt, was Gott von uns verlangt. Wir leben geleitet vom Geist. Das ist alles. Und wir haben einfach Schwierigkeiten damit, dass es viel zu einfach klingt. Es gibt irgendwas in uns, was schwierigere und schwerwiegendere Lösungen bevorzugen würde. Aber das ist, was Gott sagt. Wir leben nach dem Geist oder lassen uns vom Geist Gottes bestimmen. Schauen wir uns nochmal an, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit. Matthäus 22, ab 35. Es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn, also Jesus, und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Also der Pharisäer hat das eigentlich als Fangfrage gestellt, weil er ja die Schriften kannte und wusste, dass das Gesetz eine Einheit ist und dass man da nicht einzelne Teile rausnehmen kann und dass Gott ganz klar gesagt hat, das ganze Gesetz muss erfüllt werden. Und er hat das als Fangfrage Jesus stellen wollen, in der Hoffnung, dass Jesus dann irgendwie ratlos ist. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Oder mit anderen Worten, die gesamte Schrift. Aus der damaligen Sicht von Jesus. Das Gesetz und die Propheten war die gesamte Schrift. Also, was verlangt Gott von uns? Ihn zu lieben mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist, was der Herr von uns verlangt. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir das leben wollen, was Gott von uns verlangt, dass wir uns selbst lieben. Dass wir uns selber angenommen haben. Dass wir mit uns selbst zufrieden sind. Wenn wir in uns so einen Grundhass auf uns selbst haben oder so eine verborgene Überzeugung, dass wir über uns selber schlecht denken, von uns selber nichts halten, es ist sehr schwierig, unseren Nächsten zu lieben. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Und es war mein Gebet in der Vorbereitung, dass heute, wenn wir durch die Lehre durch sind, so heute beten, dass solche Festungen fallen. Und eine Festung, die uns hindert zu tun, was Gott will, dass wir uns selber nicht lieben. Dass wir vielleicht in uns so eine Auffassung haben, wir sind nichts wert und sind eigentlich Versager. Und ach ja, ich, ja, das bin ja nur ich. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und da gibt's noch mehr Schriftstellen, die das sagen. Also das war das, was Jesus auf diese Fangfrage geantwortet hat. Hier kommt die ganze Weisheit Gottes hervor, weil das ist das, was Gott von Anfang an wollte, dass wir ihn lieben. Alles andere waren Zwischenschritte und ein Riesenumweg wieder hin zum Anfang, ihn zu lieben. Das ist, was Gott von Anfang an eigentlich wollte. Eine weitere Schriftstelle ist Römer 13, ab 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Was verlangt Gott von uns? Wir lieben den Herrn und wir lieben unseren Nächsten. Und die Bibel sagt, dann haben wir das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das, was Gott von uns verlangt, die wir Jesus gehören, die wir von Neuem geboren sind, in sein Reich hineingerettet sind, ist Liebe. Es ist nicht komplizierter. Es ist wirklich alles, was der Herr von uns verlangt, Liebe. Die Erfüllung des Gesetzes ist Liebe. Dann lesen wir das weiter im Galaterbrief, die Stelle kennen wir alle. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Also wer an den Früchten des Geistes lebt und zunimmt und wächst, da hat das Gesetz erfüllt. Da hat ein reines Gewissen. Ich hoffe, wir kommen da heute noch dazu. Wir schauen uns noch ein bisschen an, was mit unserem Gewissen ist. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist uns heute die Gnade schenkt, dass wir alle durchbrechen dazu, ein gutes Gewissen zu haben. Dann haben wir die Schriftstelle aus 1. Timotheus 1, 5. Das lese ich mal aus der Schlachter. Das Endziel des Gebotes oder des Gesetzes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Liebe aus reinem Herzen, gutes Gewissen, ungeheuchelter Glaube. Das ist das Endziel. Oder aus der NGÜ. Das muss das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Und Paulus sagt das so von sich. Sein Ziel seines Dienstes, das Ziel letztendlich all seiner Predigt, all seiner Lehre, das absolute Endziel ist Liebe. Oder 1. Timotheus 1, 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Das ist jetzt wieder leicht verwirrend. Also das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig anwendet, also muss ich jetzt doch das Gesetz anwenden. Dieser Vers hat dieses Geheimnis in sich. Wir wissen, das Gesetz ist gut, wenn es gesetzmäßig angewendet wird, wenn wir erkannt haben, dass das Endziel Liebe ist. Und dann die Aussage, und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Und die Frage, die sie stellt, und an dieser Frage brauchen wir die radikale und die tiefe grundsätzliche Gewissheit, die muss in unserem Herzen komplett ausgebreitet sein. Da darf kein Winkel mehr sein, wo noch irgendwas anderes sitzt in diesem Bereich. Glauben wir, dass wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind oder nicht? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wenn wir das nicht glauben, dann hat uns unser gesamter Glaube eigentlich nichts genützt. Und wenn wir das glauben, dann ist das Gesetz nicht für uns bestimmt. Weil das Wort sagt, das steht auch 1. Timotheus 1, ab 8, Ich lese das nochmal. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Also indem wir nicht uns vom Fleisch leiten lassen, sondern vom Heiligen Geist. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Also das ist eine Auszählung aus dem Neuen Testament, die bestätigt, das Gesetz ist zur Diagnose, das Gesetz ist für diese Kategorie Menschen. Und es gibt also entweder nur die Kategorie durch Jesus gerecht gemacht oder heillose, unheilige, Knabenschänder, Vatermörder, Menschenhändler, Lügner und so weiter. Es gibt nur diese beiden Bereiche. Bin ich durch Jesus gerecht oder nicht? Das ist die Frage. Und wenn ich da noch keine Gewissheit habe, wenn das in meinem Herzen noch nicht ausgebreitet ist, dann ist das Gesetz für mich bestimmt, weil ich dann eben zu der anderen Kategorie gehöre. Ja, was verlangt Gott von uns? Ich hatte gesagt, das Endziel ist Liebe. Dem Herrn zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und dass wir unseren Nächsten nur wirklich lieben können, wenn wir uns selbst lieben. Wenn wir, ich sag mal, eine geheilte, gesunde Beziehung zu uns selber haben. Und dann gibt es noch weitere Schriftstellen. Jakobus 1, 25. Und das sind Aussagen, da zwickt's bei uns ein bisschen. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und dazu Jakobus 2, 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, hier bezeichnet die Bibel es als das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Und ich stelle die Behauptung auf, und ich hoffe, ich werde auch die Post, die mich dann erreicht, verkraften. Ein Mensch, dessen Beweggrund Liebe ist, hat die Freiheit zu tun, was er will. Und lebt wie ein König. Das ist das Gesetz der Freiheit. Das ist das Gesetz, so wurde es bezeichnet, der Freiheit oder die Freiheit der Kinder Gottes. Ein wiedergeborener Mensch, dessen Beweggründe Liebe sind, kann tun, was er will. Das ist das Gesetz der Freiheit. Und der Herr will, dass wir dort leben. Wir sollen in diesem Bereich leben. Und Jakobus sagt ja klar, wer nach dem königlichen Gesetz handelt, der hat die Schrift erfüllt und der tut Recht. Der ist richtig. Dass ihr seht, das ist nicht eine einzelne Aussage, nenne ich uns noch weitere Schriftstellen, die dasselbe sagen. 1. Johannes 1, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also ganz klar, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Und die Bibel sagt, wer seinen Bruder liebt, in dem es nichts Anstößiges. Oder 1. Johannes 3, ab 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Toten das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und wir müssen verstehen, die Liebe, die hier angesprochen wird, die Liebe in Gottes Wort, ist nicht zuerst eine Emotion. Es ist nicht zuerst ein Gefühl. Diese Liebe, von der die Bibel her spricht, ist nicht zuerst eine äußerliche Zuneigung oder eine äußerliche Geste. Wir tauschen uns den ganzen Tag Nettigkeiten aus auf Arbeit, wo wir vielleicht einen Großteil gar nicht davon meinen. Das ist nicht die Liebe, von der wir hier reden. Die Liebe im Neuen Testament ist viel, viel mehr. Und da gibt es diesen Vers, den wir kennen. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Interessanterweise hat Judas Jesus verraten mit einem Zeichen äußerlicher Zuneigung, nämlich mit einem Kuss. Und wer das Buch Ruth kennt, da ist ja die Rede von Naomi, die zwei Schwiegertöchter hatte, die Orpa und die Ruth. Und da steht auch, dass Orpa sie küsste, aber die Ruth stand an ihrer Seite. Die Liebe, von der die Rede ist, ist die Liebe, die Ruth hatte. Sie stand an der Seite ihrer Schwiegermutter. Gibt es einen starken Vers in den Sprüchen, 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Die Schläge dessen, der liebt, das ist für uns so im Humanismus lebenden Menschen gar nicht so einfach, ne? Also Liebe, die Gott hier meint, ihn zu lieben von ganzem Herzen, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst, das hat natürlich was mit Emotionen zu tun, aber nicht zuerst. Es ist nicht eine Sache von Äußerlichkeiten. Und die Bibel sagt uns, wir lieben mit Taten, mit Wahrheit. Wir lieben wie Ruth, die zu ihrer Schwiegertochter gestanden hat. Und die Bibel zeigt uns, dass Liebe sich ausdrückt in Gehorsam. Das ist ein viel wichtiger Schwerpunkt zum Thema Liebe als, ich sage mal in Anführungszeichen, Liebsein. Jesus sagt das ganz einfach, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder wer meine Gebote hat und sie hält, da ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das ist Johannes 14, 21. Also die Bibel sagt, die ihm gehorchen, sind es, die ihn in Wahrheit lieben. Oder anders ausgedrückt, wenn wir zunehmen in der Liebe zum Herrn, können wir das daran sehen, dass unser Gehorsam zunimmt. Und zusammengefasst kann man sagen, die von Gott geforderte Gerechtigkeit ist Liebe, die aus einer Haltung des Gehorsams kommt. Und vielleicht braucht es einen Richtungswechsel für den einen oder anderen, der das jetzt hört, dass wir nicht mal so viel Zeit damit verbringen, uns zu analysieren, wo wir versagen oder wo wir Fehler machen, sondern dass wir mehr gedanklich Zeit damit verbringen, ihn zu lieben. Und vom Geist angeleitet werden, wie können wir in der Tat unseren Nächsten lieben? Das macht viel mehr Sinn. Es bringt uns in Freiheit, dieser Weg, und Gottes Liebe wird dadurch offenbar. Und dann haben wir eine Passage, über die habe ich viele, viele Jahre immer wieder nachgedacht und habe mir aus vielen Übersetzungen auch verschiedene Varianten rausgesucht. Es gibt da so eine starke, aufeinander aufbauende Entwicklung aus 2. Petrus 1, in diesem ersten Kapitel. Diese Abfolge, die Petrus hier schreibt, das will ich uns vorlesen, 2. Petrus 1 ab 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben, unsere Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also alleine darüber könnt ihr mal viel, viel nachdenken und nachsinnen. Ich will aber jetzt auf die Verse eingehen, die jetzt kommen. Deshalb wendet allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Soweit diese Schriftstelle. Die Basis, von der aus diese Entwicklung startet, ist Glauben. Glauben ist das Fundament. Glauben, dass Gott uns alles geschenkt hat. Glauben, dass wir Kinder Gottes sind, hineinversetzt in sein Reich und gerecht gemacht sind durch sein Opfer. Glauben, dass er, der Vater, in Jesus unsere alte Natur gerichtet hat. Glauben, dass die Strafe Jesus bezahlt hat. Das ist die Basis, von der aus diese Entwicklung starten und starten kann und in der wir uns alle befinden. Ohne die Ausgangsposition Glauben ist alles danach nicht möglich. Oder es wird sehr komisch. Also Glauben ist die Ausgangsposition. Und dann nennt die Bibel das Wort Tugend, was ein deutsches Wort ist, worunter wir uns, glaube ich, nicht viel vorstellen können. Und ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen und da gibt es das Wort Charakterfestigkeit oder Vortrefflichkeit. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir einen Lebensstil uns aneignen, dass wir das, was wir tun, so gut wie möglich tun. Vortrefflichkeit bedeutet, dass wir in dem Bereich, wo wir etwas tun, das sehr gut tun. Das Gegenteil von lässig, faul, ich weiß nicht, müssen wir gucken, keine Ahnung, komm ich nicht. Ich glaube, das steckt alles in diesem Ding, Tugend oder Vortrefflichkeit oder Charakterfestigkeit. Ich habe ein Beispiel gelesen von Dirk Prinz, er war ja einige Jahre in Kenia Leiter einer Schule und er schrieb, dass seine Studenten, wenn sie dann Jesus kennengelernt hatten und bekehrt waren, waren viele der Meinung, dass er mit ihnen jetzt nicht mal so streng sein würde. Weil wir sind ja jetzt alle Brüder und Schwestern und Gläubige im Herrn. Und der Derek meinte, dass sie sehr gestaunt haben, dass er dann noch strenger war. Weil einfach die Vortrefflichkeit wachsen muss. Also das Gegenteil von Lässigkeit oder Faulheit oder Unzuverlässigkeit. Das zweite, was dieses Wort hier nennt, ist das Wort Erkenntnis. Erkenntnis seines Willens und Erkenntnis von ihm, über ihn. Das nächste, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, dass wir lernen, nicht mehr abhängig zu leben von unseren Stimmungen oder von unseren Launen. Es gibt ja Menschen, die früh nach dem Aufstehen besser nicht angesprochen werden. Also wir lernen nicht mehr nach unseren Stimmungen zu leben oder uns davon beherrschen zu lassen. Und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung hat diesen Aspekt. Das Bild kennen wir auch aus der Bibel, dass ein Sportler oder ein Soldat zielgerichtet seine Sache verfolgt und darin sehr diszipliniert ist. Ein Sportler wird sehr diszipliniert sein im Training, in der Ernährung. Ein Soldat wird seine Dinge trainieren, um in dem, was er tut, gut zu sein. Dann kommt der Aspekt des Ausharrens dazu oder Standhaftigkeit. Nicht einknicken, wenn Widerstand kommt. Nicht nachgeben. Nicht aufgeben. Egal welche Widerstände sich da auftürmen mögen, wir geben nicht auf. Standhaftigkeit, ausharren, nicht zurückweichen. Das ist eines der Hauptkennzeichen der Diener Gottes im Neuen Testament und eine Haupteigenschaft, die man braucht, wenn man dem Herrn dienen will. Ausharren, Standhaftigkeit. Dann nennt das Wort als fünfte Eigenschaft Gottseligkeit oder Ehrfurcht vor Gott oder Gottesfurcht. Ich würde es so beschreiben, ja, dass unser Leben einfach völlig bedeutungslos wäre, wenn es keinen Gott gäbe. Und dann, darauf will ich hin, diese Schritte haben zum Ziel, Schritt 6, die Bruderliebe, Liebe zu allen Glaubensgeschwistern, übersetzen andere Bibeln, oder brüderliche Liebe, was unseren Einsatz, unsere Entschiedenheit erfordert. Und das Endziel, die Krönung auf dem Ganzen, Liebe zu allen Menschen. Liebe. Liebe zu allen Menschen. Und das ist die Liebe, die auch die Feinde liebt und die etwas Gutes tut, ohne Gegenleistung zu erwarten und die nicht aus Launen kommt oder aus Gefühl. Und der Derek bezeichnet diese Liebe als eine Errungenschaft. Die kommt nicht durch Handauflegung. Das ist eine Errungenschaft. Sie beruht auf den Prozess der Charakterbildung, weil das ist nichts anderes, was dieser Abschnitt hier meint. Das ist ein Prozess der Charakterbildung und Gott möchte einfach, dass durch unseren Charakter, durch unser Wesen er verherrlicht wird. Und das sind die Schritte, die das Wort uns hierzu nennt. Und wir brauchen einfach Entschiedenheit und Willen, in diesen Dingen zu wachsen und voranzukommen, mit dem Endziel dieser Liebe, die auch die Feinde lieben kann. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Diese Art von Liebe ist eine Errungenschaft. Sie kommt nicht durch Handauflegung oder Segnung oder durch Gebet oder Fasten, obwohl das sehr wichtige Dinge sind. Das ist ein Ergebnis einer Charakterbildung. Nochmal zurück auf meine Fragen. Was verlangt Gott von uns? Wir haben es auch hier gesehen, Schritt 6 und 7, als Krönung auf dem Ganzen. Gott erwartet von uns Liebe. Es ist einfach. Wir brauchen uns gedanklich nicht mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die wir vielleicht tun müssten, dass Gott uns wohlgesonnener wäre. Außer ihn lieben. Und unseren Nächsten und uns selbst. Schrecklich einfach. Und ich hatte ja die Frage gestellt, wenn wir schon wissen, was Gott von uns verlangt, wie befähigt er uns denn, das zu tun? Zu lieben. Und da wäre meine Antwort durch Gnade. Und Gnade wollen wir uns anschauen. Ich habe einen Vorschlag für eine Definition von Gnade. Die habe ich auch von unserem großen Vorbild Derek Prince. Gnade ist die umsonst empfangene und unverdiente Gunst Gottes gegenüber denen, die sie nicht oder das Gegenteil verdient haben. Also nochmal, Gnade ist die empfangene und unverdiente Gunst Gottes gegenüber denen, die sie nicht oder das Gegenteil verdient haben. Und damit sind wir alle ausnahmslos qualifiziert für Gnade. Weil niemand von uns hat sie verdient. Und ich habe das Gegenteil verdient. Also Gnade können wir uns nicht verdienen. Und auch wenn es sehr fromm wirkt, wir können uns Gnade nicht verdienen mit dem Halten von religiösen Geboten. Es ist unmöglich. Wir können das nicht, wir dürfen das nicht. Es ist eine Beleidigung Gottes, sich Gnade verdienen zu wollen. Und mir ist aufgefallen, dass im Neuen Testament der Standardgruß war, Gnade und Frieden sei mit euch. Findet ihr an ganz vielen Briefen von Paulus vorne dran und auch am Ende Gnade und Frieden. Und Gnade ist immer schön und immer attraktiv. Gnade hat ihren Ursprung nicht bei uns, sondern bei Gott. Und ich glaube, wenn man beschreiben will, was genau ist Gnade, hätte ich folgenden Vorschlag anzubieten. Es ist die Art und Weise, wie Gott sich entscheidet, uns zu sehen. Das hilft uns besser zu verstehen, wo Gnade herkommt und dass wir sie nicht verdienen können. Gnade ist, wie Gott sich entschieden hat, uns zu sehen. Und er hat sich entschieden, uns zu lieben. Und das hat er schon gemacht, ehe wir da waren. Das ist seine Entscheidung, uns zu lieben. Das ist Gnade, wie er sich entschieden hat, uns oder dich oder mich zu sehen. Also durch Gnade sind wir befähigt, in unserer Charakterbildung, in all den Dingen zu wachsen und zuzunehmen. Und wir wollen noch mehr anschauen, was ist dieser Stoff Gnade? Was ist Gnade? Zuerst natürlich, wodurch kommt überhaupt Gnade in unser Leben? Über welchen Weg kommt sie? Natürlich durch das Kreuz, durch den Sühnetod von Jesus. Allein durch das Kreuz kann Gnade Gottes in unserem Leben wirksam werden. Was hat Jesus am Kreuz genau gemacht? Vielleicht ist das in bestimmten Bereichen eine Wiederholung, aber ich will es trotzdem heute nennen. Christus erlitt die Strafe für alle Sünden. Das sagt ganz klar das Wort. Römer 3, 25 lese ich aus der NGÜ. Jesus, also ihn, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Also Jesus nahm die rechtmäßige Strafe für alle Sünden aller Generationen auf sich. Hatte das in anderen Predigten erwähnt. Ich will es nochmal nennen, weil es einfach die Schönheit und die Stimmigkeit des Wortes so zeigt. In diesem Vers kommt das Wort Sühneopfer. Jesus wurde zum Sühneopfer. Dieses Wort im griechischen Urtext ist dasselbe Wort in der griechischen Version des Alten Testamentes für Gnadenthron. Sühneopfer und Gnadenthron ist ein und dasselbe Wort. Und das ist das Wort, was für die Bundeslade verwendet wird oder genauer genommen für den Deckel auf der Lade. Der Deckel auf der Bundeslade ist der Gnadenthron, ist gleich Sühneopfer. Und der Deckel deckt die Gesetzestafeln, die in der Bundeslade lagen, zu. Das zeigt, wie tief durchdacht das alles ist von Gott. Und es gibt eine Schriftstelle, finden wir 4. Mose 24, brauchen wir nicht aufschlagen. Da war es bei Todesstrafe verboten, den Deckel anzuheben. Das ist ein ganz starkes prophetisches Bild. Wir dürfen nicht den Deckel wieder anheben. Wir dürfen nicht wieder in das Gesetz schauen, sondern der Deckel deckt das Gesetz zu oder der Gnadenthron oder das Sühneopfer. Das sind dieselben Wörter. Heben wir nie wieder die Deckplatte der Bundeslade an, im Bild gesprochen. Der Teufel kann uns nie wieder Sünden vorhalten, die wir bekannt haben, für die wir Vergebung empfangen haben. Nie wieder. Römer 3 sagt, Jesus ist das Sühneopfer und das ist dasselbe Wort für Gnadenthron. Und mit diesem Wort wird der Deckel auf der Bundeslade bezeichnet, in der die Tafeln des Gesetzes liegen. Das heißt, Jesus deckt das Gesetz zu oder hat es für uns zur Vollendung gebracht, hat es erfüllt. Und wir dürfen diesen Deckel nicht mehr anheben. Mancher von uns hat vielleicht über Jahre dem Feind zugearbeitet, immer latent den Deckel anzuheben, immer wieder auf das Gesetz zu schauen und sich zu vergleichen und festzustellen, es hat nicht gereicht, ich bin verkehrt und so weiter. Dann finden wir, also Christus erlitt die Strafen für alle Sünden. Dann zweitens, Christus beendete das Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung. Er hat es nicht ungültig gemacht oder abgeschafft. Er hat es erfüllt und damit endet das Gesetz für uns als ein Mittel, gerecht zu werden. Das hat Jesus beendet. Steht Römer 10, 4 wörtlich geschrieben, Christus ist das Gesetzesende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Dritter Punkt. Christus tilgte alle Forderungen Satans gegen uns aus. Da ist der Kolosserbrief sehr stark, Kapitel 1, 12. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Er hat uns versetzt. Es fand also ein Autoritätenwechsel statt. Wir sind aus dem Herrschaftsbereich des Feindes versetzt worden in seinen Herrschaftsbereich. Nun gibt es im Alten Testament zwei Personen, die komplett versetzt wurden. Wer? Henoch und Elia. Diese beiden wurden versetzt. Das heißt, von denen wurde nicht noch ein Fuß gefunden oder ein Arm. Die wurden versetzt. Das heißt, die waren komplett weg. Und das ist ein ganz starkes Bild. Wir wurden versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 100% vollständig, komplett. Und wenn wir das grammatikalisch richtig gesehen haben, steht hier, er hat. Das ist geschehen. Von Henoch und Elia blieb nichts zurück. Kein Körperteil ist beim Versetzen zurückgeblieben. Dann, Christus tilgte alle Forderungen, Kolosser 2, 14, ganz klar, er hat den Schuldschein, der gegen uns stand, gelöscht. Der in Satzung bestehende, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Nochmal aus der NGÜ. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, das trifft komplett alle auf uns zu, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Alle Sünden wurden vergeben. Das Gesetz als Mittel zur Gerechtigkeit wurde aus dem Weg geräumt. Und auf dieser Grundlage sind wir frei von der Herrschaft Satans. An dieser Stelle möchte ich einfügen, wir müssen lernen, noch mehr die Versuche Satans, uns zu verklagen, vollkommen zurückzuweisen. Er wird der Verkläger der Brüder genannt und wir müssen hartnäckig und kontinuierlich ihn so lange zurückweisen, bis er damit aufhört. Satan ist nicht dumm und er verschwendet nicht seine Zeit. Wenn er merkt, dass er dich nicht verklagen kann, wird er damit aufhören. Aber wir müssen das zurückweisen. Wir müssen unseren Stand gegen ihn behaupten. Wir sind versetzt, wie Henoch und Elia. Und da ist nichts abgefallen beim Versetzen. Sie hatten keinen Teil mehr in der Welt, in der sie vorher waren. Wir müssen all den Anklageversuchen des Feindes widerstehen und ihnen die Schranken weisen mit diesen Schriftstellen. Jesus hat einen triumphalen Sieg errungen und der Schuldschein, der gegen bestand, ist gelöscht und aus unserer Mitte fortgeschafft. Vierter Punkt, Christus nahm die Sünde weg. Und die Bibel spricht ja von dieser Macht der Sünde und über unsere alte Natur. Das sind die zwei hauptnegativen Kräfte überhaupt. Die Macht der Sünde, die Macht, die Menschen zum Sündigen zwingt. Jeder Mensch, der nicht von Jesus errettet ist, jeder Mensch lebt unter dieser Macht und wird von dieser Macht zum Sündigen gezwungen. Und unsere alte oder fleischliche Natur. Und die Bibel sagt, Hebräer 9, 26, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Und das bezieht sich darauf, wenn Jesus in der Kategorie der Priester gewesen wäre, dann hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Einmal. Jesus hat sich einmal geopfert und die Sünde für immer aufgehoben. Unwirksam gemacht, weggenommen. Ein weiterer Punkt, Jesus tötete am Kreuz die fleischliche Natur. Das hatten wir schon gelesen, dass der Vater in dem Fleisch von Jesus unsere Natur gerichtet hat. Und dann sagt Römer 6, aus der Schlachter lese ich das vor, Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das hatte ich vorhin erwähnt. Unsere alte Natur wurde durch Christus außer Wirksamkeit gesetzt, außer Betrieb. Gott schickt die alte Natur nicht zur Gemeinde. Gott verlangt nicht, dass die alte Natur Bibelstellen lernt, sondern Gott hat die alte Natur hingerichtet. Und das ist auch alles, was Gott für die alte Natur tun kann. Gott schickt die alte Natur auch nicht nach Israel. Gott hat die alte Natur hingerichtet in Jesus. Und dann Vers 11. Also ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Aufgrund der Tatsachen am Kreuz müssen wir uns jetzt so halten, wie es das Wort sagt. Und nicht, was der Feind uns einflötet. Du kriegst das nicht hin. Guck mal hier. Du bist ein Versager. Hier hast du ja noch Sünde. Du willst jetzt so die Hände im Lobpreis heben, du Heuchler, da musstest du erstmal Buße tun, aber da du das eh nicht schaffst, brauchst du gar nicht damit anfangen. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht für sowas halten, sondern haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch all diese Tatsachen ist also Gnade in unser Leben gekommen. Das war der Einschub, der Tausch am Kreuz, ein Teil davon. Also durch das Opfer von Jesus kommt die Gnade in unser Leben. Gnade. Und Ich lese uns mal aus 2. Korinther 3 eine Passage. Weil da wird sehr stark gegenübergestellt, wie wirkt Gnade und wie wirkt das Gesetz. 2. Korinther 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von unserem Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Kleiner Einschub. Das Gesetz wirkt immer von außen und Gnade wirkt von innen. Paulus sagt, ihr seid ein Brief, aber nicht auf mit Tinte, sondern im Geist geschrieben. Nicht auf Stein, sondern in die Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir uns aus uns tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht festen das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher in Herrlichkeit. Der Dienst der Verdammnis meint das, was das Gesetz wirkt. Und doch hatte Mose Herrlichkeit beim Empfangen des Gesetzes, aber eine Herrlichkeit, die verging. Und der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, also darauf baut das alles auf, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht, wie Mose eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Also die Gegenüberstellung aus diesem Text heraus, alter Bund, neuer Bund, geschrieben mit Tinte, geschrieben vom Geist. Steintafeln des Gesetzes, Tafeln der Herzen. Buchstabe, Geist. Tod, Leben. Verdammnis, Gerechtigkeit. Vergängliche Herrlichkeit, dauerhafte Herrlichkeit. Verhüllte Bedeutung, Freimütigkeit der Rede. Das ist die Gegenüberstellung Gesetz und Gnade oder alter und neuer Bund. Also, das Prinzip Gnade, sie wirkt von innen. Ich hatte gesagt, Gottes Gnade beruht auf der Art und Weise, wie er sich entscheidet, uns zu sehen. Und so können wir diesen Segensgruß oder diesen Auftrag, wie Gott wollte, dass Mose das Volk segnet, das kennen wir, denke ich, auch. Da steht 4. Mose 6 ab 23. So soll er die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gottes Gnade ist also seine Gegenwart in unserem Leben. Und die Gnadenerweise Gottes, die stehen im Zusammenhang mit seinem Angesicht. Hier haben wir gelesen, dass er sein Angesicht uns zuwendet und uns gnädig ist und uns Frieden gibt. Und so glaube ich, dass die Gnade Gottes ist die Gegenwart Gottes oder diese spürbare Präsenz von Gott in unserem Leben. Oder die Gnade ist die uns zugeteilte Gegenwart Gottes in unserem Leben. Paulus sagt von sich, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die zugeteilte Gegenwart Gottes in unserem Leben. Paulus sagt, die Gnade, die mit mir war, hat mich fähig gemacht. Es kam nicht aus meiner Kraft. Es war nicht meine Leistung, sondern die Gnade, die mit mir ist, die ist das, die das alles bewirkt. Und wenn wir checken wollen, wo stehen wir im Bereich von Gnade, wie viel Gnade erleben wir selber, wie viel Gnade haben wir in unserem Leben, möchte ich einfach uns ein paar Auswirkungen von Gnade nennen. Ich glaube, dass Gnade Frieden und Barmherzigkeit hervorbringt. Die ist auch genannt, 2. Timotheus 1, da steht: Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird Gnade, Barmherzigkeit und Frieden in einem Satz genannt. Dann sagt die Bibel, dass Gnade uns lehrt. Das steht Titus 2 ab 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Die Gnade Gottes unterweist uns. Nämlich worin? Dass wir die Gottseligkeit, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das heißt, dass wir gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf, da unterweist uns die Gnade. Da wünschen uns, wir wollen richtig leben. Der ist richtig. Aber die Ressourcen, aus denen wir das erreichen, dass wir richtig leben, sind nicht das Gesetz, sind nicht das Halten von Vorschriften, sondern die Ressourcen, aus denen das kommt, ist die Gnade. Die Gnade unterweist uns, die weltlichen Begierden verleugnen zu können und besonnen zu sein und gerecht und gottesfürchtig zu leben im jetzigen Zeitlauf. Die Gnade lehrt uns, zu weltlichen Begierden Nein zu sagen. Die Gnade lehrt uns, ein gottesfürchtiges, selbstbeherrschtes Leben zu führen. Die Gnade lehrt uns, auf die Wiederkunft Christi zu warten und uns darauf zu freuen. Die Gnade erinnert uns, dass Jesus starb, um uns von aller Bosheit zu reinigen. Und die Gnade lehrt uns oder treibt uns an, eifrig Gutes zu tun. Und ich denke, dass es für jeden erkennbar, dass es einen starken Unterschied gibt, ob eine Person aus Gesetz Gutes tut oder aus Gnade. Das ist ein Riesenunterschied. Ganz vordergründig erkennst du es immer daran, dass die Person, die aus Gesetz Gutes tut, viel weniger Freude hat, wie die, die es aus Gnade tut. Und das, was die beiden tun, kann genau dasselbe sein, in der Tat. Also das, was die tun, kann exakt das Gleiche sein, aber es ist ein Riesenunterschied, ob das aus Gesetz getan wird oder durch Gnade, durch die zugeteilte Gegenwart Gottes in unserem Leben. Dann glaube ich, Gnade bewirkt Dankbarkeit. Und der Umkehrschluss ist, dass Undankbarkeit Gnade in unserem Leben killt. Psalm 45, Vers 3, lese ich mal aus der Schlachterübersetzung. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Also das hat was zu tun, was über unsere Lippen kommt. Gnade wirkt Dankbarkeit. Und Kolosser 3, 14. Zu allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Frieden des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Gnade bewirkt eine dankbare Haltung und wir können Gott loben aus Gnade. Wir können ihm geistliche Lieder singen, wir können uns ermutigen durch Gnade. Dann glaube ich, dass Gnade in unserem Leben Großzügigkeit bewirkt. Lese ich uns mal was aus 2. Korinther 8, auch aus der NGÜ. Wir möchten nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistungen für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Also der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass es in der Bibel verankert wurde, dass die Gemeinde in Mazedonien, trotz dass sie selbst arm waren, gewaltige Opfer gegeben haben für die Heiligen in Jerusalem. Paulus redet hier von Opfergeben von Geld. Und das ist hier ganz stark verknüpft, dass es eine besondere Gnade war, die sie hatten, dass sie mit einer unbeschreiblichen Freude erfüllt waren, die so groß war, dass sie trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit hatten. Jetzt kannst du ganz kurz abchecken, wo stehe ich im Bereich Freigebigkeit, und dann weißt du, wie viel Gnade wirkt in deinem Leben. Und das Argument, ich kann es mir nicht leisten zu geben, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben, was ich doch über die Jahre immer wieder mal höre, das stellt dieser Text ad absurdum. Und ich lehre das wirklich nicht, weil wir unsere Gemeindekassen irgendwie auffüllen müssen. Aber hier ist der Beweis in der Schrift, großzügiges Geben kann trotz bitterer Armut eine Riesenfreude sein, wenn es aus Gnade geschieht. Das ist Gnade. Das ist zugeteilte Gegenwart Gottes. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass einige Verse in den Korintherbriefen das uns berichten. Überlegt euch die Formulierung, eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich am Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem zu beteiligen. Also die Sichtweise übergeben, sie flehten Paulus an, das Vorrecht bekommen zu dürfen, für die Gläubigen in Jerusalem geben zu dürfen. Die Gebermentalität der Gläubigen in der westlichen Welt braucht eine totale Reformation. Es gibt so viel Sorgen in Gemeinden und Werken, weil das Geld an allen Ecken und Enden nicht reicht. Also das ist hier eine ganz andere Liga, und die kommt nicht von, oh, jetzt muss ich mehr geben. Wenn Gott mich gut finden will, dann muss ich ihm mehr geben. Na gut, wenn er es unbedingt will. Nein. Geben ist Gnade. Und niemand muss den Zehnten geben, weil wir da immer wieder auch E-Mails bekommen und grüsche Haue kriegen und es ist Gesetz und es ist, das Geben des Zehnten ist völlig freiwillig. Es ist ein Ausdruck von Gnade. Und darüber hinaus, es ist das Vorrecht, sich am Dienst der Hilfeleistung zu beteiligen. Und dann Vers 5, das soll nicht unser Thema sein, möchte ich nur kurz erwähnen. Das richtige Geben ist dann Freude und Gnade, wenn wir uns zuerst dem Herrn selber ausliefern und dann unser Geld. Also gib nicht dem Herrn Geld, wenn du dich selber nicht ihm ausliefern willst. Der Herr will kein Geld von Leuten, die sich ihm nicht hingeben. Da steht Vers 5. Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Also Gnade macht aus Menschen, die gerne geben, oder macht großzügig oder freigebig. Das ist ein Ausdruck von Gnade. Also nochmal zusammenfassend. Was Gott von uns fordert, ist in einem Wort zusammengefasst Liebe. Und das Gebot, womit das Gesetz erfüllt ist, oder Jesus sagt, dass alle Schriften und Propheten daran hängen. Also da ist ein Haken an der Wand, hängst deine Jacke an. Wenn da kein Haken ist, fällt die Jacke runter. Also alles hängt an dem einen Haken, ist, den Herrn zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und befähigt werden wir dazu durch die Gnade Gottes. Und wir hatten Schriftstellen gelesen, diese Gnade, die wird empfangen. Man muss Gnade empfangen. Und Gnade empfangen ist ein Akt des sich Demütigens. Ist ein Akt zu sagen, ich brauche das. Ich will das. Ich kann das nicht selber. Meine Versuche sind alle gescheitert. Ich brauche das. Ich brauche Gnade. Ich brauche diese unverdiente Gunst. Ich will das empfangen. Und ich will, dass es in meinem Leben wirksam wird, dass Gott sich entschieden hat, auf mich zu schauen mit wohlwollenden Augen. Und nun ist es so, dass die Bibel uns auch etwas sagt, dass man die Gnade vergeblich empfangen kann. Das finden wir 2. Korinther 6, 1. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Vergeblich empfangen, denke ich, bedeutet, dass man beginnt, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Und die Gnade Gottes wirkt in unserem Leben. Aber irgendwann weigern wir uns, uns von der Gnade Gottes leiten zu lassen oder beibringen zu lassen oder sagen zu lassen, wie wir leben sollen. Oder mit anderen Worten, wenn die Gnade Gottes uns zur Disziplin auffordert oder uns erziehen will, dass wir uns an solchen Stellen weigern. Ich glaube, das ist damit gemeint, wo Paulus hier sagt, passt auf, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Wenn wir die Gnade empfangen, dann müssen die Wahrheiten, die die Gnade wirkt, sich in unserem Leben manifestieren, die ich genannt hatte. Und noch eine Aussage, die mir sehr wichtig ist, dass Gottes Gnade genügt. 2. Korinther 12, 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen, denn ich, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also Paulus, glaube ich, hatte eine tiefe Erfahrung der Gnade Gottes in seinem Leben, dass er so weit gehen konnte zu sagen, ich habe Wohlgefallen an Schwierigkeiten, Wohlgefallen an Nöten. Und das ist nicht nur irgendein Spruch, sondern Paulus hat einfach die Erfahrung, in diesen Nöten erlebe ich viel mehr Gnade, als wenn es diese Nöte nicht gäbe. Und deshalb habe ich Wohlgefallen an Nöten, weil die Gnade, die ich darin erlebe, ist so köstlich. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Nöten. Viele Predigten drehen sich darum, wie wir Nöte abstellen oder wie wir notfrei leben. Aber Paulus war in einer anderen Dimension. Er sagt, ich will mich meiner Schwachheiten rühmen. Ich denke, wir führen immer noch einen Krieg gegen unsere Schwachheiten. Warum? Die Gnade genügt. Und die Gnade genügt für jede unserer Schwachheiten. Paulus sagt, ich will mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich will mehr die Gegenwart des Herrn erleben. Ich will mehr die Gnade erleben. Deshalb rühme ich mich sogar Schwachheiten und Nöten und Misshandlungen und Verfolgungen. Die Gnade kommt in unser Leben durch das, was Jesus am Kreuz tat. Und was er getan hat, haben wir behandelt. Die Gnade ist die Art und Weise, wie Gott sich entschieden hat, dich und mich zu sehen. Die Gnade wirkt in unserem Leben Dankbarkeit. Die Gnade lehrt uns. Die Gnade treibt uns an. Die Gnade erzieht uns. Die Gnade instruiert uns zu guten Werken. Und die Gnade genügt. Hören wir damit auf, unsere Schwachheiten zu hassen und damit in gewisser Weise mit dem Feind zu kooperieren. Paulus hat seine Schwachheiten nicht gehasst. Er sagt, ich habe Wohlgefallen daran. Und es gab irgendeine massive Schwachheit in seinem Leben, weil das ist halt die Passage, die nach da kommt, wo steht, er hat irgendetwas im Fleisch, was ihn irgendwie außer Gefecht setzt. Und es wurde viel spekuliert, was es sein kann, und ich weiß es nicht, es spielt auch keine Rolle. Viel wichtiger ist die Aussagen, die klar aufgeschrieben sind, er hat seine Schwachheiten nicht mal gehasst. Und das ist ein ganz starker Zusammenhang zu dem, wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Die Schwachheiten, die wir an uns selber hassen, die hassen wir auch bei unserem Nächsten. Hören wir auf, unsere Schwachheiten zu hassen. Lernen wir, das zu lieben, weil Gott damit eine Absicht verfolgt, dass wir nämlich mehr Gnade erleben. Ich hatte ja gesagt, ich möchte noch was zum guten Gewissen sagen. Ich denke, es ist alles ein bisschen viel, aber irgendwie will ich das trotzdem gerne noch bringen. Unser Gewissen. Wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Ich lese das nochmal aus der NGÜ. Nun reinigt zwar das Blut von Böcken und Stieren, aber es handelt sich dabei nur um eine äußerliche Reinheit. Das Gesetz kommt von außen und die Opfer, die da damals gebracht wurden, kommen auch von außen. Eine äußerliche Reinheit. Der Hebräerbrief spricht darüber, dass auch diese Opfer nicht gerecht machen konnten. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Was ziemlich komisch ist. In Wasser aufgelöste Asche und damit besprengt werden, sieht man nicht gut aus danach. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das Gesetz, eine Reinigung von außen, schreibt von außen Dinge vor. Der Geist schreibt in unser Herz und die Gnade reinigt von innen. Es befreit unser Gewissen, das Blut von Jesus. Hebräer 10, 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Oder 1. Petrus 3, 21. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also der Weg zu einem guten Gewissen oder zu einem gereinigten Gewissen ist im Glauben annehmen, dass das Opfer von Jesus vollkommen war. Im Glauben annehmen, dass das Blut uns vollkommen gereinigt hat. Das ist der Weg zu einem guten Gewissen. Und ich glaube, viele Kämpfe, die der Feind gegen uns führt, kommen über das Gewissen. Da versucht uns zu verklagen, uns an Dinge zu erinnern, und wir müssen unseren Stand einnehmen und behalten. Uns auf Jesus berufen und glauben, Jesus, durch dein Blut ist mein Innerstes gereinigt. Es ist der Wille Gottes, dass wir alle Zeit ein gutes Gewissen haben. Das ist sein Wille. In manchen christlichen Kreisen gilt es als besonders fromm, mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen. Und beim Vorbereiten über dem ganzen Thema sind wir auch so Gedanken in den Sinn gekommen, dass doch manche Predigten letzten Endes in der Hauptsache nur eins erzeugen in den Zuhörern, ein schlechtes Gewissen. Wozu hat es wieder nicht gereicht? Was haben wir wieder zu wenig gemacht? Und was muss man jetzt noch mehr machen? Aber die Predigten verfehlen ihr Ziel, beziehungsweise arbeiten sie letzten Endes dem Feind zu. Wir sollen und wir können ein gutes Gewissen haben. Und in mir sind drei Gründe für ein schlechtes Gewissen eingefallen. Wenn jemand sagt, ich habe irgendwie oft ein schlechtes Gewissen oder permanent oder ganz oft bremst mich das aus, nimmt mir Freude weg. Ein möglicher Grund könnte sein, dass du in Sünde lebst, die du nicht bekannt hast und für die du keine Vergebung empfangen hast. Das kann ein Grund sein, dass dein Gewissen einfach sich meldet. Wir wissen ja aus dem Wort 1. Johannes 1, 9, dass wir gereinigt werden von jeder Ungerechtigkeit und dass uns jede Sünde vergeben wird, die wir bekannt haben. Also das ist eine Variante. Wir leben in fortgesetzten Sünden, die wir nicht bekannt haben. Eine zweite Variante oder ein zweiter Grund, der mir einfiel, dass du dem Verkläger der Brüder nicht entgegengetreten bist, sondern hast ihm zugehört und geglaubt, was er sagt. Der Verkläger der Brüder, der Satan, unser Feind, der Teufel, er hält uns vor, was an schlechten Taten war, was an verkehrten Dingen war in unserem Leben. Und du musst unbedingt diesen Kampf kämpfen. Alles das, was du bekannt hast, hat dir der Herr Jesus vergeben. Und wenn der Feind mit irgendetwas auf den Plan kommt, was du bekannt hast, dann kannst du ihn in der Autorität von Jesus zurückschicken und behauptest deine Stellung in Christus, bin ich gerecht. Feind, du hast nichts in mir. Du hast keinerlei Anrecht in meinem Leben. Wir dürfen seinen Anklagen nicht glauben. Und der Satan arbeitet gerne mit Religiosität und religiösen Reden. Und das hatte ich auch schon manchmal in seelsorgerlichen Gesprächen, dass der Feind sogar dann die Schriftstelle auf den Plan bringt, dass die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Und dann gibt es Menschen, die wirklich unter einer Knechtschaft leiden und denen das eine reale Kraft geworden ist. Ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan, weil ich habe bestimmt mal einen schlechten Gedanke über den Heiligen Geist gehabt. Und deshalb habe ich keine Chance mehr. Für mich war es das. Der Herr wird mich richten, wird mich verwerfen. Weil die Bibel sagt es ja ganz klar. Wer so eine Sünde begangen hat, dem wird nicht vergeben. Das ist typisch Teufel. Der Feind kommt mit Schriftstellen. Wir müssen lernen, das zu unterscheiden. Der Feind kommt auch mit Schriftstellen zu Jesus. Kann ein weiterer Grund sein, wir haben dem Verkläger der Brüder nicht entschieden genug widerstanden. Und das ist ein Bereich des Kampfes. Und ich glaube, dieser Kampf ist nicht für immer. Wenn wir in diesem Bereich gewonnen haben, haben wir gewonnen. Der Teufel verschwendet nicht seine Zeit, Menschen mit was zu kriegen, wo er merkt, dass er ständig auf den Latz kriegt. Das macht er nicht. Wenn er merkt, dass er an der Stelle nicht mehr durchkommt, dann hört das irgendwann auf. Ein dritter Grund könnte sein, dass wir aus Unglaube oder Stolz die Gnade Gottes nicht annehmen. Weil Gnade annehmen hat was mit Demut zu tun. Es ist im Kern die Demut, die die Bibel meint. Derjenige, der sagt, ich kann es nicht, ich brauche Gnade. Ohne Gnade können wir gleich alles abschließen. Das ist Demut. Demut hat nichts mit Schwäche zu tun oder Lässigkeit, sondern ich brauche Gnade. Also das sind drei Gründe, die mir einfielen. Fortgesetzte Sünde, die nicht bekannt ist, dem Verkläger nicht entschieden widerstanden, seinen Lügen geglaubt oder die Gnade nicht angenommen haben. Und Gnade ist eben was, was wir nicht verdienen können. Und unsere alte Natur will so gerne was leisten. Sie will so gerne auch berücksichtigt werden. Ja, das war schon gut. Doch, da hast du dich echt angestrengt. Das war klasse. Hier hast du schon einen guten Beitrag geleistet. Das will unsere alte Natur. Schreit nach solchen Dingen. Und für Gnade können wir wirklich nichts und rein gar nichts leisten. Alles, was da zu leisten war, hat Jesus geleistet. Und so sagt Paulus von sich, oder ich weiß nicht, ob es Paulus war, der Autor des Hebräerbriefes, 13, Vers 18 aus der NGÜ. Betet für uns, ihr dürft dabei sicher sein, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht so zu leben versuchen, wie es gut und richtig ist. Habt ihr die Formulierung genau gehört? Ihr dürft sicher sein, wir haben ein reines Gewissen, kann der Autor vom Hebräerbrief von sich sagen. Wir haben ein reines Gewissen. Und wir versuchen, in jeder Hinsicht so zu leben, wie es gut und richtig ist. Hochinteressant. Hier steht nicht, seid sicher, wir haben ein reines Gewissen, weil wir leben in allen Bereichen vollkommen. Das steht hier nicht. Also da steht genau dort, wo wir stehen. Seid sicher, ich habe ein reines Gewissen und wir versuchen, so zu leben, wie es gut und richtig ist. Und das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Oder 1. Timotheus 1, 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weisungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Genau, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also eine andere Formulierung, im Glauben Schiffbruch erleiden, glaube ich, ist eine andere Bezeichnung für die Gnade vergeblich empfangen haben. Hier haben wir wieder den Aspekt des Kampfes. Im Glauben, den Glauben bewahren und das gute Gewissen bewahren. Das ist die gute Botschaft. Durch das Vorbereiten dieser Lehre habe ich sehr für mich gesehen und entschieden, ich will zunehmen in der Gnade. Ich will zunehmen in der Gnade. Ich will mehr Gnade erleben. Ich will mehr die zugeteilte Gegenwart Gottes erleben, weil das sehen wir bei Paulus oder Jesus oder anderen Menschen, auf denen Gnade war. Das ist immer schön für alle anderen oder für das, was dann ringsherum geschieht. Das zeigt irgendwie immer Gott in Großzügigkeit oder in Dankbarkeit oder was auch immer. Nochmal zusammengefasst, 2 Wege zur Gerechtigkeit, das vollkommene Gesetz zu halten oder durch die Gnade von Christus. Der eine Weg ist für uns Menschen unmöglich und weil Gott das wusste, hat er Jesus als vollkommenes Opfer am Kreuz geopfert für uns. Und damit wurde das Gesetz erfüllt und das Gesetz wurde für uns beendet als ein Weg zur Rechtfertigung. Der Deckel auf der Bundeslade ist drauf. Der Gnadenthron ist auf den Gesetzestafeln. Das halten wir fest. Gott verlangt von uns eine Sache. Liebe. Ihn lieben und unseren Nächsten lieben und uns selbst. Die 3. Und fähig macht er uns dazu durch seine Gnade. Und die Gnade können wir empfangen. Soweit, dass wir vielleicht sagen können wie Paulus, ich finde inzwischen die Nöte gut, weil ich dort so viel Gnade erlebe. Und das ist das Beste überhaupt. Das ist das absolut Größte. Ich denke, dass ich das bisher nur so in homöopathischen Dosen überhaupt überlebt habe. Aber ich habe schon einen Geschmack davon bekommen, in Situationen zu sein, wo ich sehr hilflos war, nicht wusste, was ich tun soll und mit Zittern und Zagen auf die Gnade hoffend Gott etwas ganz Großes gemacht hat. Und diese Momente sind einfach herrlich. Stimmt's? Ist das nicht das absolut Herrliche? Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint. Ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil dort ist die Gnade am größten. Vielleicht können wir heute entscheiden, wir werden unsere Schwachheiten nicht mehr hassen. Sie sind ein Teil von uns. Wir haben einen bleibenden Schatz in irdischen Gefäßen, in irdischen Zelten, die wir verlassen werden. Gesetz und Gnade. Und Gnade Gottes wirkt in unserem Leben so viele gute Dinge. Es ist die Art und Weise, wie er sich entschieden hat, uns zu sehen. Dass er sein Angesicht über uns leuchten lässt. Dass er sein Angesicht uns zugewandt hat. Das ist die Gnade. Das ist wunderbar. Und ich habe das so auf dem Herzen, wenn der Herr uns Gnade schenkt, dass heute religiöse Festungen fallen. Dass heute religiöse Gefängnisse aufgehen, wo vielleicht jemand in diesem Gesetz lebt, wo vielleicht das jemand erlebt, dass es unmöglich ist, das Gesetz zu halten und dass es uns dann zornig macht, weil es nicht zu schaffen ist und all diese Auswirkungen des Gesetzes, der Ärger, dass heute vielleicht jemand unter uns frei wird von einem schlechten Gewissen. Und dass, wenn die nächste Versammlung ist, hier oder in den Hausgruppen oder wie auch immer, und wir wollen den Jesus erheben und wir fangen an, ein Lied zu singen, dass nicht puff, das schlechte Gewissen als erstes aufklappt. Dass solche Dinge heute der Heilige Geist bearbeitet, bewegt. Dass Jesus heute wirkt hier als unser Befreier. Dass wir einen ganz klaren Schritt machen. Ich lebe nicht mehr unter Gesetz. Ich bin versetzt in das Reich Gottes, wie Hinnerung Elia. Nicht mal mehr mein kleiner Finger bleibt da in dem anderen Bereich. Der Philipperbrief, glaube ich, nennt es am Anfang, dass wir herausgerissen wurden aus dem Zeitlauf dieser Welt. Herausreißen bedeutet, nimmst du eine Seite im Buch und reißt die raus. Dann ist von der Seite nichts mehr an dem Buch. Das sind alles keine Neuheiten, das weiß ich. Nichts von dem, was ich heute erzählt habe, ist uns neu. Aber wenn das alles in unseren Herzen klar ist, wie herrlich würde das sein? Die treibende Kraft in uns nach dem Neuen Testament ist alleine der Heilige Geist oder Liebe oder Gnade. Alles, was uns antreibt zu irgendetwas, ist, und die drei Wörter sind da austauschbar, Gnade, Liebe, Heiliger Geist. Das ist alles, was uns antreibt. Kein schlechtes Gewissen, kein Ich muss aber, kein Gesetz, kein sich Dinge verdienen müssen. Alles, was uns antreibt. Und dann ist der erste Johannesbrief davon voll, wir lieben dann nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Dann kommt Kreativität vom Geist Gottes. Wie können wir die Liebe Gottes fließen lassen? Durch konkrete Taten. Den Herrn lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Mit uns selber versöhnt sein. Unsere Vergangenheit, unsere Prägung, unsere Bildung oder nicht vorhandenen Bildung, unseren Pleiten, unseren Fehltritten, unseren fürchterlichen Sünden, mit all dem im Frieden sein, durch das vollkommene Opfer von Jesus. Wir haben alle Zeit ein reines Gewissen, sagt der Autor vom Hebräerbrief, und versuchen in jeder Hinsicht so zu leben, wie es gut und richtig ist. Und dazu brauchen wir Tag für Tag Gnade. Sekunde für Sekunde, so wie der Zager weiterrückt, brauchen wir dazu Gnade. Und die Gnade ist da. Gott hat sich entschieden, uns so zu sehen und erhebt sein Angesicht auf uns. So sollt ihr auch an das Volk segnen. Und das ist der zentrale Segensformulierung von Gott. Das Angesicht auf uns zu erheben. Die Gunst Gottes auf unserem Leben. Religiosität hasst das wie die Pest. Und Religiosität wird richtig böse aktiv gegen Menschen, die viel Gnade haben. Religiosität kann Menschen, die Gnade haben, nicht ausstehen. Ja, also nochmal, die Antwort von Jesus war, den Herrn lieben und den Nächsten lieben wir uns selbst, dann haben wir das ganze Gesetz erfüllt. Dann sind wir richtig. Dieser Wunsch, richtig sein zu wollen, ist ein richtiger und guter Wunsch, aber aus Gnade. Und ich würde gerne, dass wir das, ich suche jetzt nach der Form, wie kann der Heilige Geist ganz konkret uns freimachen von einem schlechten Gewissen? Oder wie können wir richtig die Seiten wechseln? Von versetzt aus Gesetz, von außen auf Stein mit Strafe zu Gesetz auf unseren Herz durch den Geist in Herrlichkeit. Dieses Versetztsein, komplett. Und nicht mehr zurückgehen, nicht mehr Verbindung aufbauen, nicht mehr irgendwie korrespondieren. Vielleicht können wir damit beginnen, dass wir zu Jesus gehen. All die, die diesen Kampf haben mit einem schlechten Gewissen, was sehr oft irgendwie da ist. Ein schlechtes Gewissen, was uns oft Freude wegnimmt und Dinge verdirbt und vielleicht ist da jemand hier, der sagt, ich will davon gerne wirklich frei werden. Ich will das so sagen können, wie der Autor vom Hebräerbrief. Wir haben ein gutes Gewissen. Alle Zeit. Also wen das betrifft, den lade ich ein, steht einfach jetzt auf und wir beten. Also ich würde mit einem beginnen, aber vielleicht haben wir die Freiheit, dass du auch gleich von deinem Platz aus auch laut was beten kannst. Dass Jesus dich davon befreit, dass die Zeit, unter einem geschlechten Gewissen zu leben, heute wirklich aufhört. Dass dich solche Schriftstellen, dass es Leute gab, die ein gutes Gewissen hatten, dass die dich nicht mehr ärgern oder dass das nicht etwas ist, was du traurig betrachtest von außen, das schaffe ich irgendwie, ja, ich werde das nie erreichen. Dass es heute aufhört. Ich habe in der Vorbereitung stark gespürt, dass der Heilige Geist da heute ganz mächtige Festungen wegnimmt. Und da lade ich dich einfach ein, wenn du den Mut hast, bet einfach auch laut, gleich vom Platz aus. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir haben gesehen in deinem Wort, dein Opfer reicht aus und dein Blut, so stand es geschrieben, reinigt uns bis in unser Innerstes. Und Herr Jesus, du hast das Gesetz zum Ende gebracht als Mittel zur Rechtfertigung für uns. Und Herr, wir stehen vor dir und bekennen dir, wir haben oft ein schlechtes Gewissen. Und wir sehnen uns danach, dass das verändert wird. Ich denke, das Gebet, was die Christina gebetet hat, das könnten wir nochmal zusammen beten. Auf jeden Fall die, die jetzt stehen. Ich würde das vorbeten und dann können wir das nochmal zusammen sprechen. Im Glauben nehme ich die Gerechtigkeit Jesu Christi an. Im Glauben nehme ich die Gerechtigkeit Jesu Christi an, die mir gemäß dem Wort Gottes durch meinen Glauben an ihn zugerechnet wird. Die mir gemäß dem Wort Gottes durch meinen Glauben an ihn zugerechnet wird. Ich mache mir keine Sorgen über meine Verdienste. Ich mache mir keine Sorgen über meine Verdienste. Ich mache mir keine Sorgen über meine Sünden. Ich mache mir keine Sorgen über meine Sünden. Ich werde meine guten Werke nicht zur Schau stellen. Ich werde meine guten Werke nicht zur Schau stellen. Ich werde nicht aus Scham über meine bösen Taten im Erdboden versinken. Ich werde nicht aus Scham über meine bösen Taten im Erdboden versinken. Ich werde nicht die ganze Zeit über mein eigenes Herz untersuchen. Ich werde nicht die ganze Zeit mein eigenes Herz untersuchen, um herauszufinden, ob ich gut genug bin. Ich werde Gott darin vertrauen. Dass das Blut Jesu mich von aller Sünde gereinigt hat. Und jetzt gehe ich kühn direkt zum Thron, direkt ins Allerheiligste. Und Jesus, ich bete, dass in deiner Autorität jetzt jede Macht von Verklagen zurückweicht im Namen Jesu. Und dass du jetzt als unser Befreier jedes Gefängnis eines schlechten Gewissens öffnest und jedes Herz herausführst in den Bereich der Freiheit der Kinder Gottes. Führ uns heraus jetzt in dieses Gesetz der Freiheit, wie es dein Wort sagt. Wir sind allein getrieben von dir, Heiliger Geist. Nicht von Gesetzen oder Verboten, nicht von einem schlechten Gewissen. In Jesu Namen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt diese Festungen fallen, dass du jetzt erneuertes Denken schenkst, dass du jetzt Mut ausgießt, Stellung zu beziehen gegen den Verkläger der Brüder, nicht mehr zurückzuschauen, so dass wir sagen können, wie der Autor vom Hebräerbrief, ich habe immer ein gutes Gewissen und wir versuchen so zu leben, wie es gut und richtig ist. In Jesu Namen. Amen. So, dann würde ich gerne, dass wir konkret beten, dieser Bereich, wo wir uns selber nicht lieben, dieser Bereich Schwachheit, die wir hassen an uns und wo es uns damit irgendwie den Weg verbaut oder wo es schwierig wird, auch den anderen zu lieben, wo es uns an Barmherzigkeit mit uns selber fehlt und dann natürlich auch mit den anderen. Dass wir da auch irgendwie eine Entscheidung treffen heute Morgen und sagen, ich höre auf, über mich schlecht zu denken, über mich schlecht zu reden oder mich negativ zu sehen. Ich will mich so sehen, wie Jesus mich sieht. Ich kann doch meinen Nächsten nicht lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Es ist Sünde, sich selber nicht zu lieben. Es ist Sünde, sich negativer zu sehen, als Jesus uns sieht. Das dürfen wir nicht tun. Da will ich uns auch einladen, wen das betrifft. Und da gerne heute da eine Entscheidung treffen will, dass wir das jetzt machen, da bitte ich euch auch aufzustehen. Und dass wir sagen, wir kehren davon um, uns selber nicht zu lieben oder sogar zu hassen. Wir hören auf, unsere Schwachheiten zu hassen. Also der Christoph ist der Meinung, ich müsste das ausführlicher erklären, was ich damit meine. Ist das so? Ja, vielleicht, genau. Christoph, lass mich mal weitermachen. Vielleicht ist es so, wir dürfen Schwachheiten nicht mit sündigen Gewohnheiten verwechseln. Also das ist nicht ein und dasselbe. Sündige Gewohnheiten müssen wir lernen zu hassen, aber oft ist es so, dass wir die nicht hassen. Also so kenne ich es von mir. Sündige Gewohnheiten muss man lernen zu hassen. Du hast nicht automatisch einen Hass auf sündige Gewohnheiten. Ich meine aber Schwachheiten, Dinge, wo wir schwach sind, wo wir es nicht hinkriegen, wo wir es nicht auf die Reihe bringen. Und das ist in Regel der Bereich, wo wir uns hassen. Und wo wir dann auch mit Neid zu kämpfen haben auf die, die in dem Bereich stark sind. Also das würde ich nicht in einen Topf werfen, weil du sagst, ja, die sind aber noch da und wir wollen die aber loswerden. Sündige Gewohnheiten wollen wir loswerden. Aber anhand der Paulus-Stelle können wir sehen, in Bereichen, wo wir schwach sind, hat Paulus nicht versucht zu erreichen, dass es keine Schwachheiten mehr gibt. Das ist irgendwie was anderes, das ist ein Geheimnis. Aber vielleicht, wenn das zu verworren war, was ich erzählt habe, dann musst du nicht aufstehen. Aber für den es klar war, will ich einladen, da Position zu beziehen und zu sagen, ich entscheide mich da heute um, ich werde meine Schwäche nicht mehr hassen, weil Gott hasst die auch nicht. Warum soll ich die hassen? Warum soll ich die Arbeit des Teufels für mich verrichten? Also wer das tun will, den lade ich ein, aufzustehen. Und Heiliger Geist, das bete ich, dass du da in uns Klarheit schaffst, wenn das vielleicht nicht so klar war. Wir sehen das bei Paulus Jesus, dass er gesagt hat, ich rühme mich der Schwachheiten, weil ich erfahren habe, dass darin deine Gnade am stärksten ist. Und Herr, wir haben diese Sehnsucht, deine Gnade stärker zu erleben. Diese schöne, zugeteilte Gegenwart von dir, Vater. Deine Gegenwart in unserem Leben. Und Herr, wir sind jetzt vor dir und wir bitten dich um Vergebung, dass wir uns für Dinge gehasst haben, die du nicht hast. Und davon kehren wir um, Herr. Vergib uns, dass wir stinkig sind auf uns selber. Und Herr, wir haben gehört, Gnade ist das, wie du dich entschieden hast, uns zu sehen. Und du wusstest, auf wen du siehst. Und du siehst uns mit Augen voller Liebe. Du erhebst dein Angesicht auf uns und gibst uns deinen Frieden. So kehren wir heute um, uns für Schwachheiten zu hassen. Wir kehren heute davon um, uns über uns selber zu ärgern. Herr, wir bekennen dir, wo wir neidisch waren auf Leute, die in Bereichen stark sind, wo wir schwach sind. Vergib uns, dass wir dem Feind dazugearbeitet haben. Und Heiliger Geist, wir vertrauen einfach darauf, dass du uns das erklärst, was das ganz konkret für jeden von uns persönlich bedeutet. Und Herr, wir entscheiden uns heute dazu, anstatt unsere Schwachheit zu hassen, wollen wir uns auf eine Reise begeben, auf der Paulus gewesen ist. Und wir wollen das sagen können, ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil da erlebe ich Gott am allermeisten. Herr, wir wollen nicht so stolz sein, unsere Schwäche mit Kraft auszubügeln. Wir wollen erlauben, dass du Gnade ausgießt in unsere Schwäche. In unsere Unzulänglichkeiten. Das bete ich einfach. Heiliger Geist, dass du jetzt jedem berührst, der sich schwach und unzulänglich fühlt in Bezug auf die Erziehung der Kinder. Das bete ich besonders für die Personen, die Schwachheit haben und darüber frustriert waren oder verärgert waren oder traurig waren, in dem Bereich treu zu sein. Jesus, wir kommen damit zu dir. Wir kehren davon um, uns selber für Dinge zu hassen. Weil du hast uns in dein Reich hineinversetzt. Und du sagst, wir haben diesen herrlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Und es kommt der Tag, wo du kommst, Jesus, dann werden wir verherrlicht sein. Dann wird jede Schwäche völlig aufhören. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du uns Liebe ausgießt vom Vater für uns selber. Bitte gieß Zufriedenheit aus in uns über unser eigenes Aussehen. Wenn das jemand betrifft, kehr davon um, dich zu hassen dafür, wie du aussiehst. Wo du denkst, dass das nicht richtig ist, nicht gut ist. Bitte, Jesus, komm mit deinem Blut und reinige uns von allem Selbsthass. Reinige uns jetzt von diesem Training, uns zu analysieren. Und am Ende der Analyse zu dem Schluss zu kommen, dass es nicht reicht. Und dass uns schon so viele Lobpreiszeiten verdorben hat. So viele Gebetszeiten vergällt hat. Reinige uns von dieser Abneigung, die dadurch entsteht, in deine Nähe zu kommen. Weil in deine Nähe zu kommen uns für uns oft bedeutete, uns mies zu fühlen. Aber dein Wort sagt doch, wir können mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade kommen. Jesus, wir nehmen das an, dass dein Gnadenthron auf diesem Gesetz steht und es zugedeckt hat. Reinige uns von allem Selbsthass, reinige uns von jedem Ärger über uns selber, dass wir fähig werden, durch deine Gnade auch unseren Nächsten zu lieben. Heiliger Geist, lass da Versöhnung kommen in uns, dass sich das ausbreitet in unseren Herzen. Versöhne uns mit uns selber. Versöhne uns gerade mit den Bereichen, mit denen wir nicht zufrieden sind. Du kannst dem Herrn das sagen, laut oder auch leise, dass du genau in dem Bereich deiner Schwäche, genau dort seine Gnade erleben möchtest. Nimm diesen Bereich als erster Bereich der Erfahrung der Gnade Gottes. Sag ihm das ganz konkret, Vater, in dem und dem Bereich will ich deine Gnade erleben wie Paulus. Vater, ich will das sagen können wie Paulus. Ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil dort ist die Gnade noch mächtiger. Ich habe gerade so einen Gedanke, dass das Ziel ausgewechselt werden muss. Unser Ziel war vielleicht, dass wir in irgendeiner Weise diese Schwäche so behandeln müssen, dass es keine Schwäche mehr ist. Aber ich glaube, das Ziel, was das Wort uns zeigt, ist, in der Schwäche Gottes Gnade zu erleben. Das Ziel ist Gnade. Das Ziel ist Gnade. Abhängigkeit von Gott. Das Ziel ist nicht gewaltige Anstrengungen, um aus dieser Gnade eine Stärke zu machen. Das Ziel ist Gnade. Heiliger Geist, wir vertrauen auf dich, dass du uns tiefer in dieses Geheimnis einführst. Und wir wünschen uns das, Herr. Wir wollen das erleben. Deine Gnade in unserer Schwäche, in unseren Schwachheiten. Wie du uns siehst, Herr. Und ich möchte gerne das noch beten, mit uns allen zusammen. Lass uns dazu alle aufstehen, dass wir versetzt sind, vollständig in das Reich Gottes, wie Elia oder Henoch. Die waren komplett weg. Nichts war mehr in dem Bereich, wo sie vorher waren. Herr Jesus, wir nehmen diese Tatsache aus deinem Wort, dass du uns hineinversetzt hast in dein Reich. Dein Wort sagt, du hast uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu heißen. Damit sind wir nicht mehr arme, elende Sünder. Wir sind Kinder Gottes. Herr Jesus, wir nehmen heute im Glauben an, dass dein Opfer vollkommen war und ausreicht. Dass dein Blut uns reinigt bis in unser Innerstes. Wir nehmen heute den Stand ein. Wir sind vollständig versetzt in das Reiches des Sohnes deiner Liebe. So sagt es das Wort Gottes. Wir stehen heute auf gegen unseren Feind, gegen den Verkläger der Brüder. Und wir sagen, Satan, du hast keinerlei Anrechte an uns. Du hast keinerlei Rechte, uns zu verklagen, uns irgendetwas vorzuhalten. Weil das Wort sagt, der Schuldbrief, der gegen uns ausgestellt war, den hat er aus unserer Mitte fortgeschafft und ans Kreuz genommen. Wir widerstehen dir, Satan, in Jesu Namen. Du hast keine Anrechte an uns. Nichts, was unser Leben betrifft, gehört dir. Weder unser Körper, noch unser Besitz, noch unsere Familie, noch unsere Arbeit, nichts gehört dir. Du hast keinerlei Rechte zu irgendetwas, zu irgendeinen kleinen Teil in unserem Leben. Wir gehören 100% und vollständig dem Herrn Jesus Christus. Wir halten hoch, dass das Blut von Jesus einmal vergossen wurde. Und dass es besser redet als das Blut von Abel. Dass es das Blut ist zur Versöhnung mit Gott, zur Reinigung und Heilung. Wir danken dir für die Kraft in deinem Blut und für dein herrliches, vollkommenes Opfer. Und wir nehmen diesen Stand ein im Namen Jesu. Und Herr, ich bete in deinem Namen, dass jetzt jedes Gefängnis gesprengt wird, dass wir nicht mehr in irgendeinem Bereich glauben, unter der Herrschaft vom Satan zu sein. Er hat keine Rechte mehr an uns. Der Schuldbrief ist zerrissen. Wenn er mit einer Kopie kommt, sie ist ungültig. In Jesu Namen. Und so bete ich, Jesus, dass du freisetzt, ganz neu in unserem Leben, die Gnade Gottes und die damit verbundene Freiheit und die Liebe und das Getriebensein aus Liebe zu guten Werken. Ich danke dir, Herr, dass das kein Gegensatz ist, sondern dass Jakobus und Paulus absolut in Einheit waren. Und dass die Werke, von denen Jakobus spricht, sind Werke angetrieben aus Liebe. Jesus, wir wollen Leute sein, die Gutes tun aus Gnade. Und nicht, weil uns da jemand dazu zwingt oder weil wir das müssen oder weil das Gewissen uns das abverlangt. Wir tun gute Werke aus Gnade, Herr. O Herr, setz deine Gnade frei in unserer Gemeinde. Lass diese Gnade fließen zu anderen Menschen. Herr, ich danke dir, dass du das schon tust. Ich danke dir, dass du Gnade fließen lässt. Dass gestern Gnade geflossen ist zu den Kindern. Danke, Herr, dass du aus deiner Gnade Menschen auch rettest und hier hinzufügst. Herr, mach diesen Ort zu einem Ort deiner Gnade. Und wir wollen von nichts anderem getrieben sein. Von keinem Gesetz, von keiner Vorschrift, von nichts anderem, Herr. Die sind Gottes Kinder, die der Geist Gottes treibt. Das sagt dein Wort. Jesus, wir nehmen in Anspruch das vollkommene Versetztsein in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Nirgendwo anders leben wir, Herr. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind nicht unter der Herrschaft Satans. Und wir widerstehen allen Versuchen der Anklage im Namen Jesu. Wir weisen unseren Feind zurück in deiner Autorität, Jesus. Du bist Gott. Und Herr, wir wollen das erleben, wir wollen das sehen, wir wollen das spüren. Deine zugeteilte Gegenwart bei uns, ganz persönlich. Dort, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir sind. Deine Gegenwart, Herr. Und Herr, wir wollen uns irgendwie ein bisschen über die Schwächen freuen können, weil deine Gnade dort wirkt. Weil da einfach der Turbo kommt von dir. Jesus, das wollen wir erleben. Danke, Jesus. Danke, Herr, für dieses vollkommene Gesetz der Freiheit. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, so sagt es dein Wort, Herr. Das wollen wir haben. Da wollen wir leben, Herr. Am Baum des Lebens. Nicht am Baum der Erkenntnis. Am Baum des Lebens wollen wir leben, Jesus. Jesus.